Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Gicho Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Folge 90 steht an. Wir nehmen auf am Mittwoch, den 8. April um 21 Uhr am Abend. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Ara Ventures und Wenger Vieri. Yagi, du bist unterwegs in Italien, ist das korrekt?
Ja, absolut. Ich bin in einem kleinen Dorf in der Ligurie und musste da 2-3 Dörfer weiterfahren, um nahe bei einem Mobile-Ast zu sein oder einer Mobile-Antenne, damit ich hoffentlich genug Internetempfang habe, für den Podcast aufzunehmen.
Ja, da lernt man die Schweiz zu schätzen, gell?
Absolut. 5G ist hier nicht überall klar.
Absolut. Was sind heute die Themen denn?
Ja, in den News diskutieren wir über den Shift im VC-Markt von Software zu Hardware. Dann diskutieren wir über die Zusammenarbeit der ETH mit IBM im Bereich Quantum und zum Schluss der News über die Bewertung von SpaceX für den IPO, die mittlerweile bei 2 Billionen US-Dollar angesetzt werden soll. Mal sehen, ob das dann passiert. Im Schwerpunktthema diskutieren wir über den Shift im VC, der aktuell gerade passiert, aber der fast niemand auf dem Radar hat, nämlich, dass wir vom Spray and Pray zu wenig gezielten Big Bets uns wandeln. Dann beantworten wir eine Hörerfrage zum Thema ARR und zum Schluss, wie immer, die Transaktionen der Woche.
Wunderbar, starten wir mit den News und zwar in der ersten News von heute auf einen spannenden Shift, das ist angetönt im VC-Markt und zwar weg von Software hin zu Hardware. Laut aktuellen Daten von PitchBook erleben europäische Hardware-Startups gerade einen regelrechten Boom. Besonders im Halbleiterbereich fließt so viel Kapital wie nie zuvor. 2025 wurden rund 972 Millionen Euro investiert und allein im ersten Quartal 26 sind es über 380 Millionen. Ja, ein Beispiel, das Schweizer KI-Chip-Startup Candu AI, wir haben darüber berichtet, hat kürzlich 225 Millionen Dollar eingesammelt, unter anderem von Softbank. Der Hintergrund ist klar, viele Investoren zweifeln zunehmend an der langfristigen Verteidigungsfähigkeit klassischer SaaS-Modelle. Mit KI wird im Software immer leichter kopierbar und genau hier kommt die Hardware ins Spiel. Yagi, sehen wir hier gerade eine echte Trendwende, also weg vom SaaS-Hype hin zu echter Tech mit höherer Eintrittsbarriere?
Ja, ich würde schon sagen, zumindest teilweise. Ich meine, der große Vorteil von Hardware, gerade im Bereich Halbleiter, Robotik oder auch im Quantencomputing, ist die sogenannte Defensibility, also die Verteidigbarkeit der Technologie. Wenn du da Technologieführer bist und die richtigen Patente angemeldet hast, die extrem schwierig aufzubrechen sind von Konkurrenten, dann ist es wirklich extrem schwierig zu kopieren. Im Gegensatz dazu wird Software durch die KI-Tools, was es erwähnt, immer schneller entwickelbar und das senkt natürlich die Eintrittsbarrieren massiv. Startups können heute in Wochen das bauen, wofür man früher Monate oder sogar Jahre gebraucht hat, auch mit wesentlich weniger Entwicklern. Wir haben das schon einige Male thematisiert. Und das führt natürlich dazu, dass Kategorien schneller überfüllt sind und nachhaltige Wettbewerbsvorteile viel schwieriger werden und auch zu halten. Hardware hingegen profitiert zusätzlich vom AI-Boom selbst, denn ohne Chips, Infrastruktur und Rechenleistung funktioniert diese ganze Revolution eh nicht. Und wenn wir jetzt mal schauen, Max, Europa war bisher doch eher schwach im Halbleiterbereich, wenn wir gerade bei diesem Bereich bleiben, im Vergleich zu den USA und zu Asien. Warum sollte sich das genau jetzt ändern?
Ja, das ist ein guter Punkt, faire Frage. Ich glaube, da passiert eben etwas, das kann man sagen. Zum einen steigt der geopolitische Druck, technologisch unabhängiger zu werden. Also Halbleiter sind inzwischen eine strategische Ressource, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Zum anderen hat Europa enorme Stärken, wie wir wissen, exzellente Ingenieure. Man hat eine industrielle Tradition auf dem alten Kontinent und eine sehr starke Forschung. Und wenn dann noch Kapital in diese Größenordnung dazukommt, könnte Europa tatsächlich eine wichtigere Rolle spielen als bisher. Ich glaube, wir stehen hier am Anfang eines strukturellen Wandels, nicht nur im Venture-Markt, sondern in der gesamten Tech-Landschaft. Und wie auch das Handelsblatt heute geschrieben hat, ist das für Europa in der Tat eine sehr große Chance. Kommen wir zur zweiten News. Die ETH Zürich steigt gemeinsam mit IBM ziemlich ernsthaft ins Quantencomputing-Rennen mit ein. Die beiden haben eine 10-jährige Partnerschaft angekündigt mit einem 2-stelligen Millionenbetrag, um 2 neue Forschungsteams aufzubauen. Ziel ist Grundlagenforschung für Quantenalgorithmen, also genau die Software-Schicht, der Software-Layer, die diese Maschinen überhaupt erst nutzbar macht. Ja, warum ist das spannend? Zur Erinnerung, wir hatten das schon mal hier erklärt. Klassische Computer arbeiten binär, also mit 0 oder 1. Quantencomputer dagegen nutzen sogenannte Qubits, die gleichzeitig mehrere Zustände annehmen können. Das bedeutet, dass sie bestimmte Probleme nicht Schritt für Schritt lösen, sondern parallel. Ein oft zitiertes Beispiel ist, statt 100 Türen nacheinander zu testen, prüft ein Quantencomputer alle gleichzeitig. Das eröffnet natürlich riesige Möglichkeiten, etwa in der Materialforschung, bei Medikamenten oder bei komplexen Optimierungsproblemen. Gleichzeitig entsteht aber auch ein massives Risiko, muss man sagen. Viele heutige Verschlüsselungsverfahren könnten theoretisch geknackt werden, wenn eben leistungsfähige Quantencomputer Realität werden. Genau deshalb geht es bei dieser Partnerschaft nicht nur um Power, sondern eben auch um neue Sicherheitsalgorithmen, die man hier entwickeln möchte. IBM hat sich sogar ein konkretes Ziel gesetzt. Bis 2029 wollen sie einen Quantencomputer bauen, der stabil und fehlerfrei rechnen kann. Aktuell eines der größten ungelösten Probleme, weil eben Qubits, muss man sagen, extrem störanfällig sind. Yagi, was kann so eine Partnerschaft zwischen ETH und IBM konkret bringen? Ist das eher akademische Forschung oder kann daraus wirklich ein Wettbewerbsvorteil entstehen?
Ja, ich finde, zweiteres ist genau die Art von Setup, die kann einen echten Impact haben. Du kombinierst akademische Grundlagenforschung, also neue Algorithmen und theoretische Durchbrüche, mit einem Player wie IBM, der Zugriff auf die Hardware, Infrastruktur, reale Use Cases und natürlich extrem viel Kapital hat. Das ist extrem spannend. Und der Wettbewerbsvorteil, der entsteht hier vor allem langfristig. Wer heute versteht, welche Probleme sich mit Quantencomputern sinnvoll lösen lassen und die passenden Algorithmen entwickelt, der wird später die Plattformen und Anwendungen dominieren. Das ist ein bisschen wie bei der KI vor 10 Jahren. Die früh dabei waren, die haben heute einen massiven Vorsprung. Ich meine, da OpenAI, die wurden vor 10 Jahren gegründet und die sind jetzt immer noch anführend vom ganzen KI-Ökosystem und auch andere KI-Firmen wurden sehr früh in diese KI-Phase gegründet. IBM sagt 2029, das ist erwähnt, können sie einen fehlerfreien Quantencomputer haben. Das wäre ja massiv. Ist das effektiv realistisch oder wer ist da aktuell vorne mit dem Rennen, Max?
Ja, wie du weißt, Quantencomputing ist bei Koyo ja hoch im Kurs bei unserem Fonds und wir schauen uns das ganz genau an. Und deshalb, wir haben uns intensiv mit dem Thema beschäftigt. Und ich muss schon sagen, 2029 ist eher ambitioniert als realistisch, wobei nicht komplett unrealistisch. Also man muss unterscheiden, es gibt heute schon Quantencomputer, aber die sind, wie gesagt, sehr fehleranfällig und nur für sehr spezielle Aufgaben brauchbar. Der große Durchbruch ist noch nicht gelungen und man muss schon sagen, IBM, aber auch Google und vor allem chinesische Forschungsgruppen sind da ziemlich nahe dran, wenn man ihren Aussagen Glauben schenkt. Wer vorne ist, ist schwer zu sagen, weil viele hinter verschlossenen Türen agieren. Aber die Dynamik erinnert ein bisschen an das Space Race. Extrem viel staatliches und privates Kapital. Geopolitische Spannung ist auch interessant. Und ja, potenziell nicht ein riesiger technologischer Hebel. Also wem das gelingt, der würde einen riesen Durchbruch erzielen. Und das hätte für ganz, ganz viele Branchen eine sehr, sehr fundamentale Auswirkung. Ja, und vielleicht der zentralste Punkt, der eigentliche Engpass ist ja nicht nur die Hardware, sondern auch die Algorithmen und genau deshalb ist diese ETH-Partnerschaft so spannend, dass ich glaube, das könnte in der Tat sehr interessant werden.
Hier haben wir quasi den anderen Shift vom Hardware-Layer in den Software-Layer, weil hier zuerst die Hardware noch entwickelt werden muss.
Ja, ist genau so. Ist genau so. Genau. Sprechen wir in der dritten News über die Bewertung von SpaceX, denn unglaubliche 80% der beim Börsengang angestrebten Bewertung sollen erst in den letzten 12 Monaten entstanden sein. Wir haben das nachgerechnet. Noch vor etwa einem Jahr lag die Bewertung bei unter 500 Milliarden US-Dollar. Jetzt steht im Raum, dass beim IPO über 2 Milliarden oder 2 Billionen US-Dollar erreicht werden könnten. Das sind wahrscheinlich 2 Billionen, ne? Korrekt, ja.
Das sind 2 Billionen, ja, genau.
2 Billionen, genau. Das bei einem geschätzten Umsatz von rund 15 Milliarden US-Dollar, also einem Umsatzmultiple von über 60. Besonders spannend, seit Elon Musk durch Verflechtungen mit Twitter, also X und XAI, stärker die Kontrolle über Narrative und Bewertung übernommen hat, scheint die Story nochmal deutlich aggressiver geworden zu sein. Ja, aber natürlich beide Unternehmen gelten als hochdefizitär. Die Frage ist also, macht das SpaceX wirklich wertvoller? Guy, ganz ehrlich, ist diese Bewertung noch irgendwie rational erklärbar oder reden wir hier schon über eine klassische Tech-Blase, die vor allem von Storytelling lebt?
Ja, das ist immer eine sehr gute Frage bei Elon Musk und seinen Tätigkeiten. Also im klassischen Sinne rational sehr, sehr schwierig bis unmöglich in meinen Augen. SpaceX ist aber ohne Frage eines der beeindruckendsten Unternehmen mit einer echten technologischen Tiefe. Sie haben viele technologische Durchbrüche gemacht und sie haben eine extrem starke Marktposition bei Satelliten und natürlich bei den Raketenstarts, die sie ja revolutioniert haben in den letzten 10, 20 Jahren. Aber diese extreme Bewertungsexpansion in so kurzer Zeit, die deutet schon stark darauf hin, dass hier Erwartungen eingepreist werden, die weit in die Zukunft hinreichen, vielleicht sogar ein wenig zu weit für den Geschmack von professionellen Investoren. Die Einbindung von X und XAI, die wirkt dabei weniger wie ein fundamentaler Werttreiber, sondern eher wie ein narratives Konstrukt, das haben wir, glaube ich, auch schon besprochen in vorgängigen Podcasts. Es entsteht eine Art Musk-Ökosystem, das Investoren emotional anspricht, aber betriebswirtschaftlich nicht wirklich sauber zusammenpasst. Und wenn man ehrlich ist, ein Multiple von über 60 bei diesem Umsatzniveau, das ist selbst für High-Growth-Tech ambitioniert. Glaubst du nicht trotzdem, Max, dass genau diese Story am Ende funktioniert? Also, dass genügend Kleinanleger aufspringen werden, ist Musk, ist Space, ist ultra trendy, egal wie ambitioniert die Bewertung hier ist.
Ja, also ich glaube schon, dass es kurzfristig funktionieren kann. Elon Musk hat ja enorme Fähigkeiten, diese Narrative zu kontrollieren und Begeisterung zu erzeugen. Das weiß man. Für viele Anlegerinnen und Anleger ist das weniger eine klassische Investmententscheidung als vielmehr ein Glaube an die Vision von Musk. Das Problem ist nur, wenn die Bewertung nicht durch reale Gewinne und Cashflows eingeholt wird oder substituiert wird, dann bleibt am Ende genau eben das, eine atmosphärische Luftnummer. Und ja, die wird früher oder später von der Realität eingeholt, oder? Und jetzt ist halt die Frage, erstens, schafft er es, wirklich diese Cashflows zu erzeugen? Und wenn nicht, dann heißt es, rette sich, wer kann. Also man steigt, muss dann rechtzeitig aussteigen. Und viele werden sitzen bleiben auf den Verlusten. Und was passieren wird, das ist heute sehr schwer zu sagen. Ich meine, man hat auch bei Palantir immer gesagt, die sind extrem überbewertet und dann haben die plötzlich massive Gewinne eingefahren aufgrund der geopolitischen Situation, enorm profitieren können und dann ist plötzlich ein PE-Ratio eben nicht mehr so unrealistisch. Also das ist eben schon interessant, oder? Wenn man immer auf diese PE-Ratios abzielt, hat man das Gefühl, dass es komplett unrealistisch ist, diese Multiples zu erreichen, aber dann verändert sich der Zähler oder der Nenner in diese Formel und dann plötzlich ist das P-Ratio eben nicht mehr from the earnings, sind dann plötzlich viel besser und das Ratio ist dann plötzlich nicht mehr unrealistisch und da kann man sich eben dann schon täuschen. Deshalb, ich traue Elon Musk zu, wichtige Aufträge zu bekommen und wenn er das schafft, werden die Umsätze in die Höhe schnellen und auch die Cashflows. Aber es kann eben auch so kommen wie bei X, wo dann eben ganz viele Werbepartner abspringen und das Geschäftsmodell massiv in Frage gestellt wird. Also Elon Musk ist und bleibt eine Wundertüte.
Kann man so sagen.
Diese Folge wird präsentiert von Are Ventures, dem Berner Business Angel Club. Are Ventures bringt ambitionierte Schweizer Startups mit erfahrenen Investorinnen und Investoren zusammen, die mehr bieten als nur Kapital. Ein starkes Netzwerk, echte Expertise und Hands-on-Support für die entscheidenden frühen Schritte. Wenn ihr als Startup wachsen wollt oder als Investor Zugang zu den spannendsten Frühphasendeals sucht, dann bewerbt euch für unsere nächste Veranstaltung unter www.areventures.ch. Wenger und Wiley, Ihre Partnerkanzlei für Startups. Ob Gründung, Finanzierungsrunde oder Exit. Startups stehen vor komplexen rechtlichen Herausforderungen. Wenger und Vieli begleitet Gründerinnen und Gründer in jeder Phase ihres Unternehmens mit maßgeschneiderter Beratung zu Gesellschaftsrecht, Finanzierung, Steuerfragen und IP-Schutz. Wenger und Vieli, Ihre Rechtsberatung für Startups.
Kommen wir zu unserem heutigen Schwerpunktthema. Und zwar sprechen wir ja über eine Veränderung, die jetzt passiert, aber ich würde mal sagen, ziemlich unter dem Radar. Wir haben das sehr intensiv im Vorfeld zu dieser Sendung diskutiert. Wir haben die neuesten Crunchbase-Daten erhalten, analysiert und man sieht auf den ersten Blick etwas Vertrautes. Venture Funding is back. 2025 war das drittstärkste Jahr überhaupt nach den absoluten Ausnahmejahren 21 und 22. Aber wenn man das ein bisschen tiefer anschaut, dann merkt man, der Markt ist komplett anders aufgebaut als noch vor ein paar Jahren. Also erstens Konzentration. Die Anzahl der großen Finanzierungsrunden, also alles über 50 Millionen Dollar, hat sich etwa halbiert. Gleichzeitig wird mehr Geld in weniger Companies gesteckt. Wir sehen also weniger Breite, aber deutlich mehr Tiefe. Zweitens, ein Machtwechsel bei den Investoren. Während des Pandemiebooms waren es vor allem Private Equity Player und sogenannte Crossover Funds. Man kann auch sagen, ein bisschen abschätzig, Touristenfunds wie Tiger Global, Softbank, Vision Fund, Quatu, die den Markt dominiert haben. Die haben teilweise extrem schnell und aggressiv investiert. Also schon nach 24 Stunden nach dem Treffen mit den Foundern im Flieger zurück einen Termsheet geschickt, mit minimaler Due Diligence getrieben von Momentum. Und jetzt sehen wir eine klare Gegenbewegung. Klassische Venture Capital Firmen sind zurück an der Spitze. Und Reason Horowitz, Axel, Lightspeed, die führen wieder die großen Runden an. Gleichzeitig haben viele der früher dominanten Player ihre Aktivität drastisch reduziert, teilweise um 90%. Das ist schon interessant. Und drittens, und das ist wahrscheinlich der wichtigste Punkt, die Deals selbst haben sich verändert.
Ja, das kann man wohl sagen. Die größten Finanzierungsrunden, die sind heute nicht mehr 1 oder mal 2 Milliarden und alle schreien auf, das ist eine Megarunde, sondern sie sind 10, 20 oder sogar 40 Milliarden US-Dollar. Das sind ja die Beispiele von OpenAI oder Investments in Anthropic oder Scale AI und natürlich auch XAI, die wir vorher schon erwähnt haben. Das ist ein massiver Unterschied, das ist ein 10x oder sogar noch mehr größer. Und das bedeutet, wir sprechen hier nicht mehr über klassische Startup-Finanzierung. Das ist eher Infrastrukturfinanzierung und das sind Infrastrukturwetten auf eine potenziell neue technologische Plattform. Das ist vergleichbar mit dem Aufbau des Internets, der Cloud oder sogar von Energieinfrastrukturen. Und dann kommt noch ein vierter Trend dazu. Strategische Investoren drängen massiv in den Markt. Meta, aber auch andere große Tech-Player investieren direkt in KI-Startups. Und nicht nur aus Renditegründen, sondern auch für den Zugang zu Technologien, Daten und natürlich Talenten.
Ja, das führt zu einer ziemlich spannenden Situation. Wir haben weniger Deals, größere Tickets, neue Player und extrem hohe Erwartungen an KI als nächste große Plattform, als nächstes großes Thema. Die Frage ist also, ist es gerade ein gesünderer, fokussierter Markt oder sehen wir einfach eine neue Form von Konzentration, bei der am Ende sehr viel Risiko auf sehr wenige Unternehmen verteilt ist? Ja, Guy, wenn du dir diesen Shift anschaust, weniger Deals, größere Tickets, wie sie es wieder dominanter. Ist das für dich eine gesunde Entwicklung oder eher ein Warnsignal?
Vielleicht mal unabhängig von der wirklich absoluten Riesengröße, würde ich schon sagen, das ist eine gesunde Entwicklung insgesamt. Aber vielleicht würde ich da noch anfügen, ein kleines Sternchen. Gesund ist, wir sind raus aus diesem komplett überdrehten 2021-Modus, wo Kapital einfach ja, quasi grenzenlos war und die Geschwindigkeit, du hast es erwähnt, die war viel wichtiger als die Qualität. Man wollte bei den Deals dabei sein. FOMO hat sehr gut funktioniert. Diese Phase, die hat zu sehr vielen Fehlallokationen geführt. Companies, die hatten schnell zu viel Geld aufgenommen, ohne wirklich zu wissen, was ihr langfristiges Geschäftsmodell ist. Und Firmen haben dann trotz massiver Investments in Produkt, Markterschließung, Marketing und auch Team nie die Profitabilität erreicht. Und viele sind heute bereits wieder liquidiert oder sind einfach nur noch ein Bruchteil wert von ihrer früheren Bewertung, die auch VCs und eben VC-Touristen bezahlt haben. Jetzt sehen wir wieder mehr Disziplin, weniger Deals. Das heißt oft eine bessere Selektion. Man nimmt sich Zeit, schaut sich das an, macht eine gute Due Diligence. Und auch, dass VCs wieder dominanter sind, das finde ich, ist kein Zufall. Sie sind einfach näher an den Technologien, verstehen die Teams und die Dynamiken besser. Und die denken auch langfristiger als viele PE-Player, die eher opportunistisch unterwegs waren. Wir als VC wissen, es geht halt einfach von Seed bis Exit mindestens 10 Jahre. Und wenn man da noch früher einsteigt, dann muss man halt lange halten. Und das ist vielleicht nicht ganz so im PE-Playbook dasselbe. Ja, zum Sternchen. Die Konzentration, die ist im Moment extrem. Wenn ein signifikanter Teil des gesamten Venture-Kapitals aktuell in eine Handvoll KI-Companies fließt, dann verschiebt sich das Risiko schon massiv. Früher hatten Investoren ein extrem breites Portfolio an Wetten. Heute hängen ganze Fonds oder zum Teil sogar Marktzyklen an sehr wenigen Outcomes, 3-4 Companies. Und das kann gut gehen, wenn diese Plattformen wirklich so groß werden, wie aktuell viele glauben. Wenn dem aber nicht so ist, dann wird es ein extrem schmerzhafter Reality-Check. Max, du hast gesagt, das sind eigentlich Infrastructure-Bets. Heißt das im Umkehrschluss, dass klassische Startup-Logiken, Lean, schnell iterieren, Product-Market-Fit, gerade bei KI weniger relevant werden?
Ja, wie du weißt, dort ist ja Entrepreneurship an der FH und im Moment haben wir gerade das Thema PMF, Product Market Fit, und wir gehen das Lean Startup Modell durch. Und da kam eine spannende Frage von einem interessierten Studenten. Er hat gefragt, ja, gilt das wirklich noch, das Modell heute? Und das ist eine sehr gute Frage, weil es ist, ich meine, im klassischen Startup hat man oft gesagt, bei Lean Startup baue ein Produkt, geh raus, iteriere, finde deinen Markt, wachse effizient. Alles war, wie gesagt, lean und agil, oder? Und bei KI, vor allem jetzt bei Foundation Models, ist die Logik eher, du brauchst erstmal massive Infrastruktur, du brauchst viel Daten, du brauchst viel Compute, bevor du überhaupt ein Produkt sinnvoll bauen kannst. Also das heißt, der Eintritt ist viel kapitalintensiver geworden und dadurch entstehen automatisch weniger Player, weil sich einfach nicht jeder diese Initial Investments leisten kann. Gleichzeitig verschiebt sich nicht der Wettbewerb, es geht weniger um, wer baut das bessere Feature, sondern vielmehr, wer kontrolliert die Plattform. Und das ist genau der Grund, warum diese Deals so groß sind, weil eben die Upside eben nicht ein SaaS-Produkt ist, sondern potenziell ein ganzer Layer der digitalen Wirtschaft zu konzipieren. Und eben, wenn wir bei Plattformen sind, oder, wir sehen ja gerade eine neue Form von Monopolbildung im Entstehen, oder?
Ja, das kann man schon sagen. Und das wird in meinen Augen oft unterschätzt im ganzen KI-Hype. Plattformmärkte, die tendieren immer zur Konzentration. Wir haben das gesehen bei Search, Google. Wir gehen googeln, wir gehen nicht im Internet suchen. Bei Social Media, das ist Facebook immer noch extrem dominant. Auch bei der Cloud, da gibt es nicht viele Player. Und KI, das könnte das durchaus noch einmal verstärken, weil die Eintrittsbarrieren, die sind extrem hoch. Wenn du Milliarden in Compute, Daten und Talente investieren musst, dann können das nur wenige Player stemmen. Das Risiko ist, wir enden hier mit einer Handvoll von dominanten KI-Plattformen, die enorme Kontrolle über Technologie und Wertschöpfung haben. Das KI wird ja nachgesagt, dass x Billionen pro Jahr Wertschöpfung daraus geschöpft werden können. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch Gegentendenzen, Open Source, kleine spezialisierte Modelle für spezifische Anwendungen, ganz neue Architekturen. Die kommen in der Regel mit viel weniger Kapital extrem schnell vorwärts. Die Frage ist also nicht nur, wer gewinnt, sondern auch, wie offen oder geschlossen wird dieses Ökosystem? Was meinst du, Max?
Ja, die Frage ist ja, wie verändern nun strategische Investoren, also zum Beispiel Meta, dieses Gleichgewicht, Guy? Was denkst du?
Ja, die verändern es massiv, weil sie eine ganz andere Agenda haben. Ein klassischer VC, der will Rendite. Das ist seine Existenzberechtigung gegenüber seinem Geldgeben. Es ist nicht einfach irgendwie, wir investieren hier, weil es Spaß macht. Und ein strategischer Investor, der hat ein ganz anderes Interesse. Er will Kontrolle, Zugang und optional auch eine defensive Positionierung. Also er will sich schützen, weil er Zugang zu diesen Technologien hat. Das bedeutet konkret, Strategen sind bereit, in Deals reinzugehen, die aus reiner Renditesicht vielleicht nicht mal optimal sind, weil halt der strategische Wert viel höher ist. Und das verzerrt den Markt natürlich zum Teil sogar extrem mit Acquihires von jungen Firmen, die mit Aktienpaketen des Strategens in Milliardenhöhe vergütet werden. Das haben wir bei Meta letztes Jahr extrem oft gesehen. Und da war quasi jede Woche wieder eine News, hey, sie haben diese junge KI-Firma für ein paar Milliarden übernommen, weil sie das Team haben wollten. Für Startups kann das kurzfristig, also wenn es ein Stratege in Startup investiert, es nicht direkt übernimmt, extrem attraktiv sein. Es werden hohe Bewertungen bezahlt, also höhere als der VC hier auf den Tisch legen will. Man hat Zugang zu Ressourcen, aber langfristig kann es durchaus problematisch werden, weil du dich sehr früh an einen Player bindest und das kann dich in deinen Optionen sehr stark einschränken. Das haben wir auch schon oft gesehen, sei es bei Partnerschaften, bei Kunden oder auch beim Exit. Teilweise werden die Gründer und auch die frühen Investoren, die vor dem Strategen drin waren, dann plötzlich wie einem Squeeze-Out aus der Firma gedrängt und sie haben eigentlich ja nichts gewonnen und der Stratege übernimmt die Firma dann für ein Butterbrötchen. Max, wenn du jetzt ein KI-Startup bauen würdest heute, würdest du versuchen, bewusst unabhängig zu bleiben oder dir früh einen strategischen Partner reinholen?
Du mit deinen Fragen, ja. Ja, ich glaube, das hängt extrem davon ab, wo im Stack du bist, also welchen Stack du bedienst. Wenn du Infrastruktur baust, also Modelle, Plattformen, dann ist dein strategischer Partner fast unvermeidlich. Haben wir auch gesehen bei OpenAI mit Microsoft. Du brauchst einfach die Ressourcen. Du brauchst jemanden, der diese Initial Investments finanziert. Wenn du jetzt eher im Application Layer bist, dann würde ich versuchen, so lange wie möglich unabhängig zu bleiben. Weil gerade dort kann sich der Markt noch sehr stark verändern. Neue Modelle kommen, Preise fallen, Capabilities werden entsprechend steigen müssen. Und wenn du zu früh locked in bist im Application Layer, verlierst du eben die Flex. Und das kann in einem dynamischen Umfeld tödlich sein. Letzte Frage an dich, Guy. Wenn du nach vorne schaust, ist das jetzt ein nachhaltiger Markt oder stehen wir vor der nächsten Korrektur im KI-Zyklus?
Ja, lass mich mal meine Glaskugel nach vorne nehmen. Das ist natürlich eine extrem spannende Frage, aber auch eine schwierige Frage. Ich würde jetzt mal sagen, Schweizer, ein bisschen neutral, konsensorientiert. Das ist ein bisschen beides, wird passieren. Es wird nur sich zeitlich ein bisschen versetzen. Langfristig wird KI absolut real und auch transformativ. Wir stehen wahrscheinlich wirklich vor einer neuen technologischen Plattform. Aber kurzfristig sehen wir klassische Übertreibungen, zu hohe Bewertungen, zu viel Kapital in zu kurzer Zeit und sehr hohe Erwartungen an die Monetarisierung von KI. Die Korrektur wird wahrscheinlich nicht das ganze Feld treffen. Es wird sicherlich ein paar wenige Gewinner geben und die werden extrem groß werden. Vielleicht auch größer als alles, was wir bisher gesehen haben. Also aus Microsoft, Google und Konsorte. Und viele andere, die werden verschwinden oder deutlich kleiner bleiben als erwartet. Und genau das macht diese Phase gerade so spannend. Wir wissen, dass etwas Großes passiert, dass wir kurz davor stehen, vielleicht, das ist ein Jahr, vielleicht ist es 5 Jahre, das wissen wir heute noch nicht. Aber wir wissen noch nicht, wer wird am Ende das Rennen machen, wer gewinnt. Dementsprechend macht es eben vielleicht auch Sinn, dass die großen Investoren heute nicht nur auf ein Player setzen, sondern in die Konkurrenten investieren, in OpenAI, in Anthropic, vielleicht haben sie noch Perplexity drin oder Mistral. Und das könnte dann durchaus eben eine valide Strategie sein und sich zeigen, dass sie da auf die richtigen Karten gesetzt haben, nicht nur einfach auf einen, der alles gewinnt. Wir haben das Thema intensiver vor ein paar Wochen auch mal diskutiert und das wird auf jeden Fall spannend bleiben im ganzen KI-Sektor, wie sich der entwickelt, ob wir noch weitere Übertreibungen sehen oder ob da irgendeinmal in den nächsten 12 bis 24 Monaten wieder ein bisschen Normalität ins Spiel reinkommt, würde ich jetzt mal so sagen.
Sehr gut, verlassen wir doch das Schwerpunktthema und kommen wir zur Hörfrage. Und die passt nicht perfekt zur aktuellen Stimmung. Die Frage kommt von Paul aus Basel und Paul schreibt, G, Gefühlt postet gerade jedes zweite KI-Startup seinen ARR auf LinkedIn, teilweise im Wochentakt. Alle feiern diese Zahl. Wie aussagekräftig ist ARR eigentlich wirklich und wird das gerade so eine Art neue Religion? Quote Ende. Gut, ich finde, das ist eine faire Frage, weil man sich aktuell ein bisschen in der Szene bewegt. Dann kommt man an diesen drei Buchstaben wirklich nicht vorbei. Dem ARR, dem Annual Recurring Revenue, der jährlich wiederkehrende Umsatz. Gerade viele KI- und SaaS-Startups pushen diese Zahl extrem offensiv. Das ist korrekt, hast du richtig erkannt, Paul. Da werden ARR-Meilensteine auf LinkedIn gepostet. Teilweise fast jeden Tag sieht man irgendein Startup, das das macht. Und weshalb ist das so wichtig? Weil eben das Geschäftsmodell dieser Firmen auf sogenannten wiederkehrenden Einnahmen basiert. Das sind sogenannte Abo-Modelle, ähnlich wie bei Netflix oder Spotify. Zum Teil eben auch im B2B-Kontext. ARR ist dabei so etwas wie der Goldstandard für Investoren, weil er auf einen Blick zeigt, wie viel planbaren Umsatz generiert das Unternehmen aus bestehenden Verträgen, also wie viele Umsätze kommen ihm wieder dazu. Daneben gibt es noch andere wichtige Kennzahlen, denn MRR, also der monatlich wiederkehrende Umsatz, das schaue ich zum Beispiel sehr, sehr stark an, oder den NRR, also wie viel Umsatz kommt von neuen Kunden dazu, und dann natürlich noch die bekannten Zahlen, die noch immer sehr wichtig sind, wie CAC, also Customer Acquisition Cost, und der Lifetime Value, also was kostet ein Kunde bei der Akquisition und was bringt er langfristig ein, wenn er über eine gewisse Laufzeit mit an Bord bleibt. Zusammen ergibt das eigentlich ein ganzes Dashboard, um eben zu verstehen, wie gesund ein Startup ist. Aber, und jetzt wird spannend, Experten sagen ziemlich klar, dass diese Zahlen nicht sehr, sehr stark vom Zeitpunkt abhängig sind und eben auch sehr oft so präsentiert werden, dass sie möglichst gut aussehen, oder? Mhm. Jetzt, weil du nicht kurzfristig Deals abschließen kannst, Preise erhöhen kannst oder Umsätze analysieren kannst, du rechnest sie einfach auf ein Jahr hoch, obwohl vielleicht noch gar nicht klar ist, ob das wirklich auch stabil bleibt. Also viele Startups versuchen es schon künstlich aus Umsatz ARR zu machen. Wir haben ja auch ein paar spannende Beispiele von Dex auf dem Tisch gehabt, wo wir dann gemerkt haben in Diligence, ups, das ist eigentlich nach knallharten Terms gar nicht recurring. Das ist vielleicht nur einmalig. Es kann sein, dass es recurring ist, aber das weiß man eben noch nicht unbedingt, oder? Ja, lass uns da direkt einsteigen, Guy. Ist ARR wirklich diese Goldstandard, als der er gerade verkauft wird, oder überschätzen wir diese Kennzahl gerade komplett?
Ja, ich meine, du hast erwähnt, bei den SaaS-Firmen traditionell haben wir das, war das wirklich der Goldstandard? Man hat sehr stark drauf geschaut, man hat sich aber eben auch aus ein paar Fauxpas oder ein paar ein bisschen schön geredeten ARRs gelernt, und da ist man jetzt viel skeptischer darüber. Ich meine, ARR ist extrem wichtig, aber er ist extrem gefährlich, wenn man ihn einfach falsch interpretiert. Wichtig, weil er ist eine bestehende Kennzahl, die uns zeigt, ob ein Geschäftsmodell grundsätzlich funktioniert. Wiederkehrender Umsatz, das heißt planbarer Umsatz, und das ist genau das, was wir Investoren lieben. Aber gefährlich ist ARR, weil er unglaublich leicht zu optimieren ist. Du kannst die Preise erhöhen, du kannst größere Deals kurzfristig reinziehen, und dann rechnest du die Umsätze einfach aufs Jahr hoch, und die sind vielleicht eben, wie du es auch schon erwähnt hast, gar nicht so stabil, und dann sieht dein Wachstum über die letzten 2-3 Monate plötzlich brutal gut aus, viel besser als es eigentlich ist.
Das heißt, in konkret, ein hoher ARR kann ziemlich trügerisch sein.
Ja, absolut, genau. ARR sagt dir, was wäre, wenn alles jetzt so weiter verläuft wie jetzt. Aber er sagt dir nicht, wie wird es wirklich weiterlaufen. Vielleicht sind ja diese Abos alle monatlich kündbar. Und das ist gerade bei frühen Startups, also Early-Stage-Startups, ein riesiger Unterschied. Und bei AI-Startups, da kommt noch hinzu, die Kostenstruktur, die ist oft nicht stabil. Wenn du für jede Nutzung der Modelle bezahlst, dann wächst dein Umsatz, aber deine Kosten, die wachsen möglicherweise genauso schnell mit. Oder vielleicht eben, wenn du noch viel aktivere Nutzer gewinnst, dann wachsen deine Kosten pro Kunde plötzlich noch viel brutaler. Und dann hast du nicht dieselben Margen, sondern zahlst du plötzlich auf den Kunden drauf. Deshalb schauen gute Investoren längst nicht mehr nur auf ARR, sondern viel stärker auf Dinge wie Retention, also wie lange bleiben die Kunden, wann churnen sie, also wann gehen sie, wie hoch ist diese Churn Rate. Und dann die Unit Economics, verdienst du überhaupt Geld pro Kunde? Und dann natürlich die Margen, was bleibt am Schluss übrig pro Kunde? Max, warum wird ARR denn gerade so aggressiv nach außen gespielt? Das wirkt ja fast ein bisschen wie ein Marketing-Tool.
Ja, du hast schon recht. Es ist schon teilweise ein Marketing-Tool. Es ist halt eine perfekte Kennzahl auch für Storytelling. Sie wächst einfach, sie wächst im Idealfall schnell und sie lässt sich super gut vergleichen. Und ganz ähnlich, ja, wie du weißt, Fundraising ist auch ein bisschen Theater. Wenn du sagen kannst, wir sind von 1 auf 10 Millionen ARR gewachsen, dann erzeugt das sofort Momentum, auch wenn dahinter vielleicht noch viele Fragezeichen stehen. Also long story short, ich finde schon, dass ARR eine gute Kennzahl ist, MRR ebenfalls. Natürlich kann man sie tunen, aber to be honest, das kann man auch mit anderen, das kann man auch mit Umsätzen theoretisch machen und mit anderen Kennzahlen. Also ich bin jetzt da nicht so streng. Ich finde schon, dass der ARR und auch die anderen Kennzahlen, die wir genannt haben, plus noch ganz viele andere, die Rule of 40 und zwar die Magic Number, was es alles gibt. Es gibt da sehr viele sinnvolle Kennzahlen. Und ich glaube, wichtig ist aus Investorenoptik, dass man einfach das Set von KPIs versteht und in der Lage ist, bei den Startups, die man prüft, das Richtige, die richtigen KPIs anzuwenden, weil nicht alle KPIs passen natürlich zu jedem Startup. Und ich glaube, das ist die Aussage hier und nicht, dass ARR verteufelt werden kann oder hochgejubelt werden kann, das ist für mich sekundär, sondern es ist viel wichtiger, dass man genau weiß als Investorin, als Investor, welche Kennzahlen sind wirklich relevant für welches Startup.
Ja, und dann schaut man sich ja die Zahlen im Detail an und geht in die Database vom Startup. Und wenn sie das nicht zeigen, dann ist irgendwas schräg dran. Dementsprechend, ich finde auch, ARR ist eine recht gute Kennzahl insgesamt. Paul, vielen Dank für deine Frage. Und wenn ihr weitere solche Themen habt, Fragen zu irgendwelchen Kennzahlen, wie wir die einschätzen sollen oder zu Deals, ja, schickt sie uns einfach via podcast@burnrate.ch. Wir nehmen sie gerne hier bei Burnrate auseinander für euch. So, kommen wir zu den Transaktionen der Woche. Auch letzte Woche haben wir einige spannende Transaktionen gesehen und die wichtigsten, wie immer, für euch hier kurz zusammengefasst.
Ja, Delta Labs starten wir, ein 2022 gegründetes Startup aus Zürich, hat jetzt eine Seed-Runde über 4,4 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von Cusp Capital und dem AUXO Female Catalyst Fund angeführt. Spannend ist, dass das Unternehmen bis zu dieser Runde komplett gebootstrapped war und jetzt erstmals externes Kapital aufgenommen hat.
Ja, Delta Labs baut eine KI-Plattform zur Simulation von Kundenverhalten auf. Statt klassische Methoden wie Umfragen oder Fokusgruppen erstellt das Produkt probabilistische Modelle auf Basis echter Kundendaten. Damit können Unternehmen vorab simulieren, wie Kunden auf Produktpricing oder Marketingentscheidungen reagieren werden, bevor diese überhaupt umgesetzt werden.
Ja, die Zielgruppe sind vor allem Produkt-, Marketing- und Strategy-Teams in Unternehmen, die datengetriebene Entscheidungen treffen möchten. Besonders relevant ist das für Firmen mit vielen Kundeninteraktionen, etwa im E-Commerce oder bei digitalen Produkten. Der Ansatz zielt darauf ab, klassische Marktforschung zu ersetzen oder zumindest deutlich effizienter und präziser zu machen.
Ja, du hast erwähnt, die Runde wurde von Cusp Capital, das ist ein deutscher Early Stage VC mit Fokus auf Software- und Tech-Unternehmen, sowie dem AUXO Female Catalyst Fund angeführt. AUXO investiert gezielt in Startups mit weiblichen Gründerinnen oder Gründerteams, was hier natürlich sehr gut passt, deshalb sehr wahrscheinlich auch Female im Name des Fonds. Delta Labs wird geführt von zwei Gründerinnen und das ist, wie du gesagt hast, die erste institutionelle Runde.
Ja, das Kapital soll vor allem in die Weiterentwicklung der KI-Plattform sowie in den Ausbau von Produkt und Team fließen. Wie uns gesagt worden ist, Ziel ist es, die Technologie weiter zu skalieren und mehr Unternehmen den Zugang zu simulationsbasierten Entscheidungsprozessen zu ermöglichen. Gleichzeitig dürfte ein Teil der Mittel in den Go-to-Market-Approach gehen, um die Plattform breiter im Markt zu etablieren.
Ja, bei der zweiten Transaktion bleiben wir in Zürich. Du magst dich sicher gut erinnern an das Startup Covalo. Sie wurden im 2021 gegründet und jetzt haben sie eine Seed Extension von 3,5 Millionen Euro abgeschlossen. Die Runde wurde von High Enough angeführt und HTGF und Seed Plus Speed Ventures haben mitgemacht. Damit befindet sich das Unternehmen klar in der frühen Skalierungsphase mit Fokus auf Ausbau eines bereits funktionierenden Produkts.
Ja, wir haben damals mit Covalo 2021 gesprochen, während Covid, als sie ihre alte Firma verlassen haben und Covalo gegründet haben. Covalo baut eine Plattform für Inhaltsstoff- und Produktdaten in der Kosmetik- und Chemieindustrie. Das Problem ist, dass eben Daten heute extrem fragmentiert sind. Zum Beispiel ein Produkt kann aus Dutzenden Rohstoffen bestehen, jeweils mit vielen Dokumenten, die in unterschiedlichen Formaten vorliegen. Covalo strukturiert diese Daten zentral, ersetzt E-Mails, PDFs und Excel und macht sie systemübergreifend nutzbar, was die Grundlage für effizientere Prozesse und den Einsatz von KI schafft.
Ja, Covalo verbindet heute bereits über 1500 Lieferanten mit mehr als 6000 Marken, darunter große Namen wie Givaudan, Symrise und La Prairie. Die Plattform wird vor allem von R&D und Regulatory und Procurement Teams genutzt, also genau dort, wo Datenqualität und Compliance kritisch sind. Besonders stark ist, dass bestehende Kunden ihre Nutzung jährlich deutlich ausbauen, hat uns das Team gesagt, was auf echten Mehrwert im operativen Alltag hindeutet.
Ja, die aktuelle Runde wurde von High Enough, einem europäischen B2B-SaaS-Investor, angeführt, während HTGF und Seed & Speed Ventures erneut investiert haben. HTGF ist einer der aktivsten Frühphaseninvestoren in Deutschland, besonders im Deep Tech und Industrial Bereich. Dass bestehende Investoren weiter aufstocken, ist ein klares Signal, dass sich das Geschäftsmodell in der Praxis offensichtlich bewährt.
Ja, das Kapital, das soll jetzt vor allem in die Skalierung des Enterprise-Geschäfts sowie in die Weiterentwicklung der Plattform fließen. Geplant sind unter anderem neue KI-gestützte Funktionen wie Data Extraction, Compliance-Prüfungen und Conversational Analytics. Zusätzlich will Covalo die Plattform funktional erweitern und perspektivisch in angrenzende Industrien expandieren.
Wir bleiben in Zürich. Lobby ist ein 2025 gegründetes Startup und hat eine 2,2 Millionen US-Dollar Frühphasenrunde aufgenommen, angeführt von Founderful. Damit bewegen wir uns jetzt klar im Early-Stage-Bereich mit einem fokussierten Vertical Software Case im Travel-Bereich. Interessant ist, dass Founderful hier sehr früh einsteigt, was oft ein Signal für ein starkes Gründerteam und einen klaren Product-Market-Fit-Ansatz ist.
Ja, Lobby baut eine KI-Plattform zur Automatisierung von Gruppenbuchungen, also einem Prozess, der heute noch stark manuell über E-Mail läuft, auf. Die Plattform verarbeitet eingehende Anfragen, erstellt Angebote und übernimmt Follow-ups. Laut dem Unternehmen teilweise sogar in unter 30 Sekunden. Technisch ist es spannend, die Integration in bestehende Systeme wie Gmail, Outlook und Property Management Software, wodurch kein kompletter Systemwechsel nötig sei, sagt das Team.
Aktuell adressiert Lobby vor allem Hotels, erweitert aber klar in Richtung der gesamten Reiseindustrie. Dazu gehören die Maisindustrie, Transportanbieter, Aktivitäten sowie perspektivisch auch Airlines und Cruises, also die Schifffahrt. Der gemeinsame Nenner ist, dass Gruppenbuchungen ein wichtiger Umsatztreiber sind, aber operativ oft ineffizient abgewickelt werden. Das ist sicherlich so und hier besteht Nachholbedarf.
Ja, und eben Founderful finanziert hier mit und das ist natürlich spannend. Pascal Mattis, der war ja Mitgründer von Get Your Guide, also in der gleichen Branche. Er bringt hier ein extrem tiefes Know-how mit im Bereich Travel Tech und natürlich auch in der Marktplatzskalierung und verstärkt das Board strategisch.
Das Kapital soll primär in die Expansion und den Teamausbau fließen, insbesondere in neue Segmente wie Experiences und Airlines. Ziel ist es, die Plattform von einem Hospitality-Tool zu einer breiteren Infrastruktur für Gruppen- und B2B-Buchungen zu entwickeln. Gleichzeitig wird in die Produktentwicklung investiert, um die Automatisierung weiter zu verbessern und neue Use Cases anzusprechen.
Ja, heute aller guten Dinge sind vier. Wir bleiben nochmal in Zürich für die letzte Transaktion. Connectome ist ein Neurotech-Startup mit Verbindungen zu London und eben zu Zürich. Sie haben ihre Pre-Seed-Runde mit 2 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Redstone hat die Runde angeführt. Concept Ventures, Octopus Ventures und weitere Angels und Strategen haben mitinvestiert. Damit ist ein sehr früher Deep Tech Case an der Schnittstelle von Health Data und Neuroscience finanziert worden.
Ja, Connectome entwickelt eine Plattform zur Messung der Gehirnaktivität. Statt einmalige Momentaufnahmen zu analysieren, verfolgt der Ansatz, wie sich das Gehirn über die Zeit verändert und baut individuelle Baselines auf. Ziel ist es, Veränderungen früh zu erkennen und besser zu verstehen, wie Faktoren wie Lebensstil, Umwelt oder Gesundheit kognitive Funktion beeinflussen.
Und in der ersten Phase richtet sich Connectome vor allem an Partner aus den Bereichen Research, Health Tech und Wearables. Langfristig liegt das Potenzial aber im breiteren Gesundheitsmarkt, etwa bei Anwendungen rund um die kognitive Gesundheit, Prävention sowie Erkrankungen im ADHD oder in der Demenz. Der Fokus liegt zunächst auf ausgewählten Partnern, um das Produkt kontrolliert zu validieren.
Die Runde wurde von Redstone angeführt, das ist schon erwähnt, einem europäischen Early-Stage-Investor mit Beteiligung von Concept Ventures und Octopus, die beide sehr stark im Bereich Health und Deep Tech aktiv sind. Zusätzlich sind strategische Investoren und Angels aus Europa und den USA beteiligt. Die Finanzierung enthält auch eine Non-Dilutive-Option, was typisch für frühe Deep Tech und Biotech Cases ist.
Ja, und das Kapital, das nutzen sie nun, um das Produkt mit ersten Partnern zu lancieren und die technologische sowie die wissenschaftliche Entwicklung weiter voranzutreiben. Gleichzeitig will Connectome neue Use Cases über Lifestyle- und Wearable-Anwendungen hinaus erschließen. Der Fokus liegt ganz klar auf Validierung, Datenaufbau und Weiterentwicklung der zugrunde liegenden neuronalen Modellen.
So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Yagi, ich schicke dich wieder raus in die Dunkelheit. Du sitzt da in einem Auto. Vielen Dank für deinen Top-Einsatz. War wie immer erstklassig. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend und dir noch eine gute Zeit in Italien. Take care und tschüss.